Das Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor. Der Löckerbrunnen, Hallstätter Baderplatz, weist in seiner Namensgebung und mit seinem Standort auf die Familie Löcker hin, welche vom 18. bis ins 20. Jahrhundert hinein in Hallstatt den Beruf der Bader, aber auch der Amtschirurgie ausübten. Und Bader, das war ursprünglich im Mittelalter der Beruf, der Bäder, also Schwitzbäder, Wannenbäder anbot und in diesem Berufsfeld aber auch Funktionen des Zahnreißens, aber auch Funktionen von chirurgischen Eingriffen ausführte. Und nach dieser Familie Löcker ist der Brunnen am Baderplatz benannt. Die Familie Löcker residierte im 18. Jahrhundert am oberen Marktplatz, also dort, wo der Badergraben beginnt, und übersiedelten dann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ans untere Ende des Badergrabens in das Haus 107. Das Haus 107 war ja schon zweimal Gegenstand des Podcasts Welterbe Hallstatt. Einmal ging es um das schmiedeeiserne Hausschild und dann ging es um die Nepomuk-Kapelle. Und diese Nepomuk-Kapelle ragt ja um 45 Grad gedreht in den Baderplatz, diagonal in den Baderplatz hinein. Und genauso ihr gegenüberliegend ist der Löckerbrunnen ausgerichtet. Also auch der Löckerbrunnen ist gedreht, sodass auch er die Diagonale hin zur Nepomuk-Kapelle aufnimmt. Wann dieser Löckerbrunnen genau entstanden ist, da habe ich bei der Recherche keine exakten Informationen gefunden. Also ich habe im Zeitungsarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek gesucht. Da fand ich keine Meldung über die Errichtung des Löckerbrunnens. Ein Hinweis auf seine Entstehung ist der Restaurierbericht von der Restaurierung, die 2023 durchgeführt wurde. Da wurde sehr gründlich untersucht, aus welchen Materialien diese ganze Brunnenanlage gestaltet ist. Und im Bereich des abschließenden Gesimses wurden beträchtliche Reste von Romanzement gefunden. Romanzement, das ist ein hydraulisches Bindemittel. Das war das Vorläufermaterial vom heute meistverwendeten Portlandzement. Auch Romanzement wurde aus kalkigen Mergeln gebrannt, allerdings bei nicht so hohen Temperaturen wie der Portlandzement, der wird ja bei 1400 Grad gebrannt. Romanzement wird so im Bereich 900 bis 1200 Grad gebrannt, dass eben die Sinterung der Tonmineralien noch nicht so weit fortgeschritten ist wie beim Portlandzement. Dieser Romanzement hat einen sehr interessanten Aushärtungsprozess. Das heißt, er steift zwar sehr schnell an, also ähnlich wie Gips, dann dauert es aber sehr lange, bis er endgültig aushärtet. Und diese Eigenschaft des schnellen Ansteifens machte man sich eben genau bei diesem Aufziehen von Gesimsen zunutze. Beim Löckerbrunnen ist eben dieses abschließende Gesims stark profiliert, weit auskragend, und so ein Gesims kann man natürlich sehr effizient mit einer Mischung herstellen, mit einer Mörtelmischung herstellen, wo das Bindemittel aus Romanzement besteht. Also das ist ein Hinweis auf seine Entstehung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Einen anderen sehr interessanten Hinweis findet man im Hallstätter Museum. Dort gibt's ein Aquarell, ebenfalls aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, vielleicht eher Mitte 19. Jahrhundert. Das zeigt den Badergraben und auch jenen Bereich, wo heute der Löckerbrunnen steht, auf diesem Gemälde, aber noch nicht dargestellt ist. Was auf diesem Aquarell sehr interessant ist, ist das sogenannte Hoftorp. Im Bereich des heutigen Marktgemeindeamts Hallstatt stand bis zum Marktbrand von 1750 das Hofschreiberamt, das Verwaltungszentrum der staatlichen frühneuzeitlichen Salzproduktion in Hallstatt. Dieser Hof, dieser Amthof, wie er auch hieß, hatte, wie der Name schon sagt, auch einen geschlossenen Hofbereich. Und dieser Hofbereich wurde nach Norden hin von einem Tor abgeschlossen, das noch im 19. Jahrhundert bestand. Also ein Tor mit zwei Flügelmauern, das eigentlich jetzt bei der, man kann es glaube ich relativ gut lokalisieren, nördlichen Ecke des Hallstätter Gemeindeamts quer über die Seestraße stand, eine relativ schmale Toröffnung, so nach dem Aquarell, maximal einen 1,80 Meter breit, ein rundbogiges Tor. Über diesem Tor war eine gestaltete Attika. Also im Prinzip, wie man es von diesen römischen Triumphbögen kennt, wo über dem Torbogen noch einmal ein Aufsatz aufgebaut ist. Und dieser Aufsatz, diese Attika, die war mit einem schmalen Walmdach mit Holzschindeln abgedeckt. Und auf dem Aquarell sind in dieser Attika-Wand auch sehr klar zwei Tafeln aus rotem Buntkalkstein zu erkennen. Sie sind so präzis dargestellt, dass man eines als Relief mit drei Hauptelementen klar erkennen kann und die darunterliegende Tafel ist sehr deutlich als Inschriftentafel zu erkennen. Und das bildet jetzt die Brücke, die Spanne zum Löckerbrunnen, weil diese beiden Elemente, die Relieftafel und die Inschriftentafel, die finden sich auch wieder in der Prospektwand, in der Rückwand dieser Brunnenanlage. Und daher ist es für mich eigentlich sehr schlüssig, dass man nach Abbruch des Hoftors, und das fällt für mich in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, wo der Straßenverkehr im Vormarsch war, an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert wurde ja auch in Hallstatt die Seestraße gebaut. Es wurde die Straße nach Obertraum errichtet. Es wurde die Straße in die Großer Mühle gebaut. Und da war eben dieses Hoftor ein Verkehrshindernis, das man entfernt hatte. Aber diese beiden Tafeln aus rotem Buntkalkstein, die hat man wiederverwendet. Man nennt das in der Kunstgeschichte eine sogenannte Spolie, ein zweitverwendeter Bauteil. Und das ist jetzt auch für mich die Überleitung zu dieser Brunnenanlage, zum Löckerbrunnen. Da gibt es einerseits den eigentlich Brunnentrog, das was ja den Brunnen ausmacht. Dann gibt es einen Auslauf, ein Auslaufventil, aus dem das Wasser strömt. Und dann gibt es die Rückwand, die könnte man auch als Prospektwand bezeichnen. Diese Rückwand besitzt einerseits einen Sockel aus Quadermauerwerk, aus sichtbaren Steinmauerwerk mit Fugen aus Zementmörtel, die stammen sicher aus dem 20. Jahrhundert. Auf diesem Sockel aus Quadermauerwerk sitzt eine verputzte Wandscheibe. Da gibt's Hinweise bei der Befundung im Zuge der Restaurierung, dass auch die mit Romanzement verputzt war. Und dann ein abgetreppter Giebel, der stark profiliert ist und der diese Wandscheibe abschließt. Und da haben wir wieder ganz klassisch das Motiv der Supraposition. Das heißt, von unten nach oben werden die Architekturelemente immer eleganter. Also wir finden dieses Motiv schon sehr früh in Rom beim Kolosseum, wo eben die unterste Säulenordnung, die gröbste, die dorische ist. Und dann geht's über die ionische zur korinthischen. Und dieses Motiv von grob nach fein, von unten nach oben, das finden wir auch bei der Prospektwand des Löckerbrunnens wieder. Der eigentliche Brunnentrog, den finde ich sehr spannend in seiner Formgebung. Er ist sowohl im Grundriss als auch in der Ansicht ein Wechselspiel aus konvexen und konkaven Kreisbögen. Das heißt, es ergibt sich vor allen Dingen im Grundriss oder wenn man drauf schaut, so eine organische Dreiblattform, aber die ist auch in der Ansicht da, wo sich der breite Trog auch wieder mit einem konvex-konkav-Schwung zum relativ schmalen Sockel verjüngt und dieser Sockel wiederholt in seinem Grundriss dasselbe Motiv, das wir bereits im Aufriss finden. Das Material ist roter Buntkalkstein, der könnte möglicherweise auch aus der Region sein. Geologisch zählt das alles zu den Gosau-Decken. Es gibt in Gosau solche roten Buntkalksteine. Die klassische Herkunft sind allerdings die Steinbrüche in der Nähe von Salzburg in Adnet. Dieser Trog ist für mich sehr schwierig zu datieren. Es ist durchaus möglich, dass er noch im 15., 16. Jahrhundert entstanden ist, also wirklich noch spätgotisch ist, wo durchaus solche Formen auch denkbar sind. Aber diese Formgebung ist genauso gut fürs Barock denkbar. Also ein Entstehungszeitraum vom 15. bis zum 18. Jahrhundert ist für mich denkbar. Ich habe auch keine Hinweise gefunden, woher dieser Trog stammt, möglicherweise aus dem alten Hofschreiberamt. Aber im Inventar aus dem 16. Jahrhundert ist auch dort kein steinerner Brunnentrog angeführt. Also auch das ist leider ungewiss. Vielleicht ein interessantes Detail noch beim Brunnentrog, das sind die beiden spiedeeisernen Spangen, die an der oberen Kante des Trogs eingebleit sind. Das heißt, die Spangen dienen dazu, dass man einen Kübel aufstellen kann und den dann mit Wasser vollrinnen lassen kann. Die Befestigung dieser Spangen im Stein ist noch ganz traditionell mit Blei. Das wurde auch bei der Restaurierung wieder ausgeführt. Also da werden in den Stein oder wurden in den Stein Löcher gebohrt. Das Bohren erfolgte damals mit einem Meißel. Also man hat einen Flachmeißel jeweils um 120 Grad gedreht, wieder draufgeklopft, um 120 Grad gedreht, wieder draufgeklopft. So sind die Löcher in den Stein gebohrt worden und man konnte mit dieser Technik natürlich auch Löcher herstellen, die nach unten größer wurden, also letztlich kegelstumpfförmige Löcher. In diese Löcher wurde dann der Haken dieser Spange eingesetzt, also die kann man sich so vorstellen wie sogenannte Klampfen, die man in der Zimmerei verwendet. Und diese Haken waren natürlich deutlich dünner im Durchmesser als das Loch, das ausgestemmt worden ist. Und in diesen Zwischenraum, der noch übrig war, wurde flüssiges Blei eingegossen und dann, nachdem das Blei abgekühlt war, auch noch verdichtet. Blei ist ja so weich, dass man es verdichten kann, sodass das Schwundmaß durch die Abkühlung, durch die Verdichtung wieder ausgeglichen werden konnte. Und solche Verbleiungen sind eigentlich sehr stabil. Stabile Verbindungen von Metallteilen in Stein und die findet man schon seit der römischen Antike. Ein weiteres interessantes Detail ist das Auslaufventil aus Bronze. Es ist sehr elegant geformt und hat stilistisch einen völlig anderen Charakter als die übrigen Teile des Brunnens. Dieses Auslaufventil ist ein Entwurf des bedeutenden österreichischen Architekten Clemens Holzmeister. Clemens Holzmeister war in den frühen 1960er Jahren Ortsplaner von Hallstatt und aus dieser Zeit sind noch einige elegante Entwürfe von Holzmeister übrig geblieben. Ich habe zwei schon in Episoden dieses Podcasts besprochen. Das ist einerseits die Marienkapelle beim Müllner Wechsel, bei der Müllnerstiege. Andererseits ist es der Gedenkbrunnen am Gräberfeld. Und auch dieser bronzene Auslauf ist ein Holzmeisterentwurf. Das macht vielleicht gute, gewachsene Architektur aus. Dass Qualitäten aus den verschiedensten Jahrhunderten auf alle Fälle nebeneinander bestehen können. Also Qualität kann neben Qualität bestehen. Und stört nicht. Also man sieht ja auch die Nichtqualität. Und da komme ich jetzt vielleicht auf diese Tafeln, die in die Prospektwand eingelassen sind. Da gibt's einerseits die absolute Nichtqualität. Das sind zwei Schilder. Einmal ein blechernes Schild, das auf Trinkwasser hinweist. Ein Schild, das auf eine Möglichkeit hinweist, hier einen Audioguide abzuspielen, und ein gelb eluxiertes Aluminiumschild aus den 1970er Jahren, das die Übersetzung der linken Schrifttafel enthält. Und da geht es darum, dass 1853 Franz Josef und Elisabeth zu ihrer Verlobung Hallstatt besuchten und Grußworte des Linzer Bischofs entgegennahmen. Also diese Tafel, auch hier wieder, sind wir in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, und auch die ist für mich ein Hinweis auf die Entstehung des Löckerbrunnens in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Rechts neben der Schrifttafel, die von der Verlobung Franz Josef des I. mit Elisabeth berichtet, ist eine sehr stark verwitterte Inschriftentafel. Diese Tafel, da zieht sich von rechts oben nach links unten ein grauer Streifen, und das ist ein ganz typisches Erkennungszeichen für eine Steinsorte aus Adnet, der sogenannte Schnöll. Der ist nach dem Bauern letztlich benannt, dem der Steinbruch gehörte. Und dieser rot-graue Buntkalkstein, der Schnöll, das Grau entsteht dadurch, dass in dieser Zone mehr Tonmineralien in den Kalkstein eingelagert sind, was natürlich das Problem der geringeren Frostbeständigkeit beinhaltet. Und bedauerlicherweise ist ein Großteil dieser Schrifttafel abgewittert. Was ich noch lesen kann, ist ganz zu Beginn in der ersten Zeile links oben das Wort Hals. Und spannend ist für mich die zweite Zeile, denn da finden sich römische Zahlzeichen. Da findet sich einerseits das M für 1000 und viermal das C für jeweils 100. Und dann kommt noch das und, also man schrieb dann 1400 und XY, ja. Das heißt, das ist für mich ein ganz klarer Hinweis, der auf das 15. Jahrhundert als Entstehungszeit dieser Inschriftentafel weist. Vielleicht gibt's ganz geduldig Kundige, die sich hier abmühen, vielleicht noch ein bisschen mehr zu entziffern. Ich habe mich ehrlich bemüht, ich konnte nicht mehr entziffern. Zentral in der Prospektwand ist allerdings ein Flachrelief, das ein Wappen darstellt. In diesem Wappen ist ganz klassisch in der heraldischen Darstellung, zentral ist ein Helm. Der Helm schaut frontal zum Betrachter. Die Helmtype ist vor dem Visier. Dieses Gitter, man bezeichnet diesen Helm als Gitterhelm. Auf dem Helm liegt so ein flatternd dargestelltes Tuch. Das ist die sogenannte Helmdecke. Die Helmdecke war in der Zeit, als man solche Rüstungen trug, einfach ein Sonnenschutz, weil natürlich in diesen Stahlhelmen wurde es bei Sonnenschein natürlich extrem heiß. Und mit so einer Helmdecke konnte man den kühlen. Und die Helmdecke findet eben dann oder fand dann auch Aufnahme in die Heraldik. Über dieser Helmdecke ist ein Gebilde, das sehr dominant die obere Hälfte des Reliefs aufnimmt, und dieses Gebilde ist die sogenannte Helmzier. Da hilft uns jetzt ein Vergleich mit einer anderen Wappendarstellung. Dieser Vergleich führt uns nach Wiener Neustadt zur sogenannten Wappenwand Friedrich des Dritten an der Burgkapelle, und an dieser Wappenwand ist eine ganz, ganz ähnliche Wappendarstellung, und das ist einerseits ist die in den 1430er Jahren entstanden, was eben wieder sich deckt mit dem Datumshinweis auf der Schrifttafel. Und hier die Entstehungszeit dieser Wappentafel ebenfalls im 15. Jahrhundert. Und diese Helmzier ist der sogenannte Pfauenstoß. Als Stoß werden ja bei Vögeln in der Sprache der Jäger die Schwanzfedern bezeichnet. Und diese Schwanzfedern bilden den Pfauenstoß und der war die Hellenzier. Diesen Pfauenstoß finden wir bereits sehr, sehr früh bei den habsburgischen Familienwappen. Da ist überall der Pfauenstoß drauf, aber auch schon bei der Vorgängerfamilie, bei den Babenbergern. Auch dort war schon der Pfauenstoß, so wie es in der Zürcher Wappenrolle belegt ist, war dieser Pfauenstoß schon drauf. Und jetzt wird's kompliziert, denn in der heraldischen Sprache bedeutet links rechts und rechts links, weil die Wappen nicht vom Betrachter aus beschrieben werden, sondern vom sogenannten Herold, der das Wappen hält, also der quasi das Wappen von hinten sieht. Das heißt, links bei diesem Wappen ist, glaube ich, sehr leicht zu erkennen, der sogenannte Bindenschild. Der Bindenschild ist auch heute noch das rot-weiß-rote österreichische Staatswappen. In diesem Bindenschild sind im Balken, in der Binde, in der Mitte des Schildes, ist ein weißes Steinmaterial eingelassen, sodass tatsächlich aus dem roten Grundmaterial und dem weißen Material eindeutig die Farbe rot-weiß-rot hervorgeht. Die Schilde sind beides sogenannte Halbrundschilde und die weisen wiederum von ihrer Entstehungszeit in der Heraldik ebenfalls ins 15. Jahrhundert. Das heraldisch gesprochen rechte Wappen, auf dem sind fünf Vögel zu erkennen und das ist das sogenannte Fünf-Adler-Schild. Dieser Fünf-Adler-Schild ist eine Schöpfung von Rudolf IV., also schon ein Habsburger. Und der schuf mit diesem Fünf-Adler-Schild ein für seine Zeit neues Staatswappen. Das älteste Landeswappen Österreichs war der Reichsadler. Also das war noch aus der Zeit der Karolinger kommend. Und erst mit den letzten Babenbergern wird das Hauswappen der Babenberger, der Bindenschild, zum österreichischen Landeswappen. Das lässt sich historisch erklären. Das findet man auch in Bayern, in Böhmen, wo die jeweiligen Herrschergeschlechter mehr Unabhängigkeit gegenüber dem Reich, gegenüber dem Kaiser gewannen und so ihre eigenen Hauswappen als Landeswappen verwendete. Nachdem die Babenberger ausstarben und die Herrschaft an die Habsburger überging, da hat dann dieser dominante Habsburger Fürst Rudolf IV., der hat nicht nur Urkunden gefälscht, wir kennen ja dieses sogenannte Privilegium Major, das ja eine Fälschung ist, also der hat quasi so begonnen, dieses Habsburger Großreich zu schaffen und der hat auch ein neues Landessymbol geschaffen und das war der Fünf-Adler-Schild. Manchmal wird der auch, weil man die Vögel als Lerchen missgedeutet hat, als Lerchenschild bezeichnet. Aber im weiteren Verlauf verlor der Lerchenschild, der Fünf-Adler-Schild, wieder die Bedeutung als Staatswappen. Der Bindenschild kehrte als Staatswappen zurück und der Fünf-Adler-Schild wurde zu einem Regionalsymbol und steht heute als das Landeswappen für Niederösterreich. Der Bindenschild ist ja auch heute noch immer zentral im österreichischen Staatswappen. Das heißt, mit diesen beiden Spolien, mit der Schrifttafel und mit der Wappentafel, die vom Hof durch übernommen wurden, da wurden auch zwei ganz klare Herrschaftszeichen der Habsburger übernommen. Die Habsburger, die im Salzkammergut und damit natürlich auch in Hallstatt über Jahrhunderte sowohl Landesherren als auch Grundherren waren.
Welterbe Hallstatt erscheint alle 14 Tage neu.